mehr als 1000 Worte. Ich habe mich gefragt, wo kommt eigentlich diese Redewendung her? Und habe mal ein bisschen gelesen, recherchiert und habe Folgendes herausgefunden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts kamen findige Leute auf die Idee, dass man doch auch auf den neuartigen elektrischen Straßenbahnen prima Werbung machen könnte. Also Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Seitenwände waren groß genug, die Wagen waren damals ein Hingucker, kannte man ja nicht. Es gab nur ein Problem, die Geschwindigkeit. Warum Geschwindigkeit? Damals warb man anders als heute. Man warb mit langen Texten. Das heißt, man schrieb immer irgendeinen Satz oder zwei Sätze oder drei hin und damit warb man. Und damit konnte man natürlich mit der schnellen Straßenbahn, die manchmal um die Ecke schoss, nicht so werben. Am 8. Dezember 1921 kam ein Mann, Frederick Banner, ein Werbefachmann, auf eine spitzfindige Idee. Nämlich, wie wäre es, wenn wir mal mit Bildern werben würden? Interessant, dass das noch gar nicht so alt ist. Also 100 Jahre nach Erfindung der Fotografie hatte er die Idee Bilder. Das ist's. Denn Bilder nimmt unser Gehirn sofort auf und wir verstehen Bilder natürlich viel schneller als Texte. Deswegen ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Eigentlich finde ich erstaunlich, dass man dieses Phänomen mit dem Bild nicht schon vorher entdeckt hat. Denn wie viele romantische Liebesgeschichten fangen natürlich mit einem Blick an. Übrigens auch meine. Als ich meine Sonja das erste Mal sah, war es genau dieser berühmte Blick, also die Liebe auf den ersten Blick. Ich sah sie und war hin und weg. In der Phase, in der wir uns dann beschnupperten, spielte weiter die Sache mit dem Blick auch so eine entscheidende Rolle. Ich hatte damals einen Freund, der war schon verheiratet und wollte seine Meinung mal wissen. Sag mal, guck dir die mal an, habe ich ihm gesagt, und sag mir mal am Abend deine Meinung. Gab ein großes Jugendtreffen in Nürnberg, in der Füll, und da fuhren wir dann hin. Und dann setzt sich der Kerl oben schräg auf die Empore, also erster Stock, sie saß da unten, und ich dachte, hey, was soll denn das? Warum denn hier? Da sagte er, ich muss sie doch beobachten. Mir war das zwar ein bisschen peinlich, aber ich muss sagen, da gab es so einen Blick, so einen Seitenblick. Und diesen einen Blick, den werde ich nie wieder vergessen. Denn dieser eine Blick, der sagte mehr als 1000 Worte. Es war ein lächelnder Blick. Wie die Geschichte weiterging, wisst ihr ja. Erstaunlich finde ich, das wollte ich damit sagen, was alles passiert, wenn wir genau hingucken. Ihr wisst ja, in nur einem Augenblick, also in 2 bis 3, 4, 5 Sekunden taxieren wir jemand, den wir noch gar nicht kennen, und nehmen ganz viel wahr, wenn wir genau hinschauen. Amnesty hat mal ein Experiment gemacht. Sie haben Europäer und syrische Flüchtlinge in einer Berliner Fabrikhalle sich gegenübergestellt. Und jetzt war es so, 4 Minuten hatten sie die Aufgabe, sich einander anzugucken. 4 Minuten, das ist sehr, sehr lange, 240 Sekunden. Über die Ergebnisse waren die Leute sehr erstaunt. 2 Mädels saßen sich erst schüchtern gegenüber. Nach 4 Minuten spielten sie in der Halle Fangen. Da war offensichtlich was passiert. Ein älterer Mann machte einem Syrer ein Kompliment für seinen Schnurrbart. Am Ende erklärten sie sich mit Zeichensprache, wie alt sie sind. Eine Deutsche hörte zu, wie ein Flüchtling in gebrochenem Deutsch sein Schicksal erzählte. Am Ende lagen sie sich weinend in den Armen. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Das ist alles natürlich kein Zufall. Unsere Augen sind, wie wir wissen, Seelenfenster. Durch dieses Fenster fällt das, was wir sehen, tief in unser Herz. Und es kann manchmal wirklich sein, dass ein Blick genügt und wir sind tief getroffen. Ja, das hat was mit unserer Seele zu tun. Umgekehrt kann es aber auch so sein, dass wenn uns jemand tief in die Augen guckt und uns kennt, sofort erkennt, hey, was ist mit der heute los oder mit dem? Das heißt, Wir transportieren das, was tief in unserer Seele ist, über unseren Blick nach außen. Ich finde es interessant, wenn man mal in die Bibel blickt. Und zwar, wenn man Jesus mal anschaut. Die Hilfe von Jesus hat oft mit einem Blick begonnen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da sieht Jesus zum Beispiel einen Mann, der lag schon 39 Jahre in einem bestimmten Teich, von dem Heilungskräfte ausgehen sollten, wenn man zuerst da in dieses Wasser ging. Und Jesus sah diesen Mann, heißt es in der Bibel. Oder Jesus sieht in einem Baum jemand, der ihn sehen wollte, Zachäus. Oder Jesus sieht eine Frau, wie sie da am Brunnen sitzt und er kommt mit ihr ganz klassisch ins Gespräch und es ergibt sich ein sehr tiefes Gespräch. Es fing mit dem Blick an. Jesus sieht Fische am See, fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Jesus sieht einen Mann am Zoll, wie auch immer nachblickte. Und da passiert immer was, besonders dann, wenn der Blick erwidert wird. Also diese Geschichten fangen alle mit einem Blick an, der mehr sagt als tausend Worte. Aber nicht alle Blicke Jesu hatten Erfolg. Da gab es zum Beispiel einen reichen jungen Mann. In der Bibel heißt es ausdrücklich, dass Jesus diesen Mann voller Liebe ansah. Nur dann passierte was. Jesus forderte ihn nämlich heraus und sagte, ich sehe da was in deinem Leben. An dem hängst du fest wie eine Klette und das macht dich eigentlich nicht glücklich. Er forderte ihn nämlich heraus, all sein Geld den Armen zu geben. Wow, und dann war es mit dem Blick der Liebe bei diesem Mann vorbei. Das heißt tatsächlich, wortwörtlich in der Bibel, sein Blick verdüsterte sich und er ging traurig fort. Manchmal tat der Blickkontakt mit Jesus auch weh. Da hatte Petrus seinen Herrn verleugnet. Eigentlich wollte er das ja gar nicht. Und dann krähte der Hahn. Und Jesus dreht sich beim dritten Mal nur um und schaut ihn nur an, sagt gar nichts. Und von Petrus heißt es, er ging bitter weinend davon. Also halten wir fest, die Hilfe Jesu, der Beistand Jesu funktioniert wie bei uns Menschen nicht nur über Worte, sondern auch über Blicke. Ich glaube, es muss etwas Unglaubliches gewesen sein damals, Jesus ganz tief in die Augen zu schauen und dabei in seine Seele zu blicken. Doch jetzt am Ende seines irdischen Lebens musste Jesus seinen Jüngern etwas Wichtiges sagen. Jetzt lese ich einige Verse auszugsweise immer wieder mal aus Johannes 16, zum Beispiel Vers 16. Da sagt Jesus noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Jesus spricht hier von seinem Abschied. Und wir wissen alle, was Abschied bedeutet. Da verlieren wir uns aus dem Blick. Da gibt es keine Blickkontakte mehr. Und wenn es zu einem endgültigen Abschied geht, dann ist das noch schwerer. Deswegen sagt Jesus hier, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Es wird euch also hart treffen, dass ihr mich nicht mehr sehen könnt. Und wir sagen das ja auch so, Abschied tut weh. Ich denke an so manchen Abschied nach fröhlichem Besuch von unseren Kindern. Plötzlich ist da so ein Stück Trauer und manchmal auch so eine kleine Bitternis. Boah, warum müssen die alle, unsere Kinder, hunderte von Kilometern immer entfernt wohnen? Aber ihr kennt auch den Umkehrsatz, Wiedersehen macht Freude. Und so sagt es Jesus hier auch. Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ich denke zum Beispiel an Mittwoch vor Ostern. Wow, das war ein Freudentag für mich und für meine Frau natürlich auch. Ich durfte unsere Tabea in Frankfurt abholen, nachdem sie mit ihrer Freundin ein Vierteljahr bei Jugend mit einer Mission auf Hawaii mitgearbeitet hat. Ich sage euch, als ich sie dann endlich in der Ankunftshalle in Frankfurt wieder sah, da knallte der Sektkorken und dann hatten wir sehr viel Freude. Die Eltern der Freundin waren ja auch da. Es war viel Lachen, viel Erzählen. So ist das also. Wiedersehen macht Freude und Abschied in der Regel Kummer und Traurigkeit. Jesus sagt hier also in Kürze, wird's passieren. Noch könnt ihr mich sehen, aber bald ist es zu Ende damit. Jedenfalls für eine Weile. Und dann werdet ihr eben trauern. Aber es soll nicht lange dauern, dann werdet ihr mich wiedersehen und ich werde euch sehen. Und dann kehrt die Freude in euer Herz zurück. Eine sehr emotionale Begebenheit, die Johannes hier also berichtet. Und bisher kann man das auch, glaube ich, ganz gut nachempfinden, so abstrakt das auch sein mag. Das heißt, Blickkontakt baut Beziehung, Abschied macht traurig, Wiedersehen macht Freude, ist doch klar. Die Frage ist aber, was meint Jesus hier eigentlich? Wovon redet er überhaupt, wenn er ankündigt, dass sie ihn nicht mehr sehen und doch wiedersehen? Was meint Jesus hier mit dem Blickkontakt? Was hat er mit Glauben zu tun? Wovon redet er? Nun, Jesus steht vor seiner Festnahme und genau darauf bereitet er jetzt seine Jünger vor. Jesus weiß nur zu gut, dass mit Karfreitag schlimme Tage auf ihn selber und auch auf seine Schüler warten. Sie werden vieles abbekommen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ihre Gemeinschaft wird ein jähes Ende finden. Und zu ihrer Trauer kommt dann die Schadenfreude. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt, die wird sich freuen. Endlich haben wir ihn. Aber, sagt Jesus, das ist nicht das Ende. Nach 3 Tagen werde ich wieder da sein. Und wir wissen, auf Karfreitag folgt Ostern. Und dann werde ich, Jesus, euch alle wiedersehen. Und ihr werdet mich wiedersehen. Und es ist so, die österliche Freude ist eine unbändige Freude. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Jesus redet hier also über Karfreitag und Ostern. Und eigentlich redet er hier auch über noch mehr. Denn Jesus war ja dann 50 Tage bei seinen Jüngern von Ostern. Die Osterzeit ist ja noch nicht vorbei, die geht ja bis Pfingsten. Und dann fuhr er gen Himmel. Und eigentlich meint er hier ja auch die Zeit, ja, wo sie ihn dann nicht mehr wiedersehen werden, bis er wiederkommt. Oder bis vielleicht auch unser Leben hier ein zeitliches Ende findet und wir ihn wiedersehen. Ich habe mir gedacht, Karfreitag und Ostern, eine Zwischenzeit. Leben wir Christen heute nicht auch in einer gewissen Weise in einer gewissen Zwischenzeit? Wir können Jesus nicht sehen, aber wir leben mit dem Versprechen, wir werden ihn sehen. Mit unserem Glauben ist es auch so, dass er zwischen Trauer und Freude immer hin und her schwankt. Da ist Vertrauen und dann ist Anfechtung da, wir verstehen Gott nicht. Also da ist ein brutal noch nicht, aber schon auch ein helles, das wird noch, das kommt noch. Und genau in dieser Zwischenzeit leben wir alle. Wenn ihr so wollt, wir leben in einer Ankunftshalle. Petrus hat es in seinem Brief mal so geschrieben. Ihr glaubt an ihn, den ihr noch nicht gesehen habt und habt ihn doch lieb. Ja, wir glauben an ihn, wir, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber ihr werdet euch freuen mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude. Petrus betont hier also 2 Seiten. Einmal den traurigen Teil, dass wir Christen eben noch nie Blickkontakt mit Jesus hatten. Wir sehen nichts von ihm, keine Gestalt, kein Antlitz, auch wenn wir beten, wir sehen nichts. Und dann aber der fröhliche Teil, der noch kommen wird. Wir werden ihn sehen und unsere Freude wird dann unbeschreiblich sein. Noch leben wir in der Zwischenzeit. Und jetzt ist die Frage, können wir in der Zwischenzeit ihn auch irgendwie vielleicht sehen? Nun, ich sag's mal so, es gibt Augenblicke, da spüren wir etwas von ihm. Da sehen wir etwas von ihm. Und ich möchte jetzt auf 3 Augenblicke hinweisen, ja, die so ein bisschen etwas von dem schreiben, dass wir ein bisschen doch sehen können. Erstens, der Blick auf das Kreuz ist uns erlaubt. Es ist uns also nicht jedes Bild verwehrt. Ein befreundeter Pfarrer in Oberhausen hat mir vor 8 Jahren dieses Kreuz geschenkt. Und wenn ihr mal hinschaut, dann seht ihr es eigentlich ein bisschen anders als andere Kreuze. Es ist eigentlich ein Menschenkreuz, wenn er so wollt. Es ist jemand, der seine Arme ausbreitet, weil er wahrscheinlich gleich jemand freudig in Empfang nehmen wird. Das ist ein besonderes, schönes Kreuz. Immer wieder, wenn ich dieses Kreuz sehe, steht bei mir auf dem Fensterbrett in meinem Arbeitszimmer werde ich erinnert an meinen Kollegen Herbert Grossart in Oberhausen, mit dem ich viel Schönes erlebt habe. Und ich werde erinnert an meinen Herrn Jesus. Und diese Geste, wer mich kennt, der weiß, die ist mir zu Herzen geworden und gegangen. Er kann mich leiden. Er hat für mich gelitten. Und er wird mich mal in die Arme schließen. Also dieses Kreuz ist für mich ein besonderes Zeichen. Mich bewegt zum Beispiel die Geschichte, und ich möchte das verbinden mit einer Geschichte von Teresa von Avila. Es war eine katholische Nonne, und die quälte sich unendlich lange mit der Frage, ob sie denn Gott am Ende ihres Lebens genügen könnte. Sie lebte im Mittelalter. Sie quälte sich, dass sie die Gnade, die Freundlichkeit, das Erbarmen Gottes vielleicht mal nie sehen würde. Da hat man noch sehr viel Angst gehabt im Mittelalter vor Gott. In der Fastenzeit 1554 kniete die 39-jährige Teresa vor einem Kreuz. Es ist eine Kreuz mit der Gestalt des Schmerzensmannes, also kein leeres Kreuz, sondern ein Kreuz mit dem Corpus Christi. Teresa meditierte vor diesem Kreuz und plötzlich geschah etwas. Im Betrachten dieses Bildes mit dem Corpus Christi wird sie plötzlich froh. Im Anschauen des Gekreuzigten kommt ganz tiefe Freude in ihre Seele. Da passiert also was gegenseitig. Es ist so, als wenn Jesus sie anschaut und sie schaut Jesus an. Später beschreibt sie es so, dass sie sagen wird, es war nicht streng dieser Blick, nicht verurteilend, sondern voller Erbarmen und Zuneigung. Seht, es ist nur ein Augenblick. Aber in diesem Augenblick entsteht etwas Entscheidendes. Der Augenblick schenkte Teresa Ruhe, Gewissheit, Freude und Klarheit. Und dieser Augenblick ist uns erlaubt. Noch ein verhüllter Blick, indirekter Blick, nur ein medialer Blick, aber auch ein konkreter Blick. Ich möchte euch einfach mal einladen, vielleicht hier und da euch mal Zeit zu nehmen und ihn anzuschauen. Ich habe das schon öfters mal gemacht, besonders in der Martin-Luther-Kirche, da gibt es so ein Kreuz mit einem Korpus. Und wenn ich da zum Abendmahl stehe in der Runde und ihn ansehe, fühle ich mich angesehen. Und er wirkt schon allein in dem Wort angesehen, da steckt so viel Wertschätzung drin, so viel Liebe. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Und genau das ist es, dieses Ansehen schenkt uns Jesus. Also einfach als Empfehlung, meditiert doch mal, schaut euch doch mal das Kreuz an. Und das können Augenblicke sein, wo ihr ihn schon heute seht. Ein anderer Augenblick, der uns erlaubt ist, ist das Beten. Am Ende von Johannes 16 redet Jesus vom Beten, und zwar vom Beten in seinem Namen. Ich zitiere, bisher, sagt Jesus, habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Das Beten kann also besonders darunter leiden, dass man nicht sieht. Es ist doch schwer, mit jemandem zu reden, den man nicht sieht, oder? Noch nicht mal hört. Am Telefon höre ich ja noch jemand. Aber das ist schon schwer. Entscheidend, sagt Jesus, aber ist nicht unbedingt, dass wir ihn sehen, sondern das ist eine Herausforderung, dass wir jetzt in seinem Namen beten. Da kommt ein frommer Mann zum Pastor und er beschwert sich. Ich habe Gott so dringend um etwas gebeten. Ich bin schon so lange hier in dieser Gemeinde. Ich arbeite mit. Ich habe so vieles in meinem Leben geordnet. Ich spende. Ich tue so vieles. Warum hört Gott mein Gebet nicht? Der Pastor fasst sich ein Herz und sagt, weil sie noch nie im Namen Jesu gebetet haben. Wie? Was? Der Mann war erschrocken. Nun, sie beten in ihrem eigenen Namen. Sie nennen ihm 1000 Gründe, warum sie Anspruch haben, von Gott gehört zu werden. Sie sind schon so lange hier, sie arbeiten so viel mit, sie haben schon so viel gespendet und. Das wird nichts. Wenn sie im Namen Jesu beten, dann sagen sie im Gegensatz dazu, ich habe keinen Anspruch gehört zu werden. Jesus, aber du hast es mir versprochen, dass wenn ich in deinem Namen bete und ich mich darauf berufe, du mich hörst. Dann, sagte der Pastor zu diesem Mann, sieht der Vater durch sie auf Jesus und handelt, als wenn sie Jesus wären. So kann ich also mit großer Demut und Zuversicht beten. Und das Besondere ist, indem ich so bete und ich aufhöre zu beten, auch wenn ich ihn nicht sehe, kann ich schon heute etwas von dieser Freude erleben. Und ich habe es immer wieder besonders dann gemerkt, wenn mein Gebet sehr ehrlich war, sehr tief war, manchmal sogar mit Tränen vermischt. Ganz tief unten war eine große Freude. Jetzt ist es raus. Und besonders dankbar war ich dann für das Geschenk, dass ich glauben konnte, jetzt ist es in Gottes Hand. Und er wird es jetzt machen. Den dritten Augenblick, den Gott uns schenkt, wo wir einen Augenblick etwas von ihm sehen können, ist dieser hier. Die Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist mir erlaubt. Seit dem Abschied Jesu und vor seiner Rückkehr, also jetzt, in der Zeit des noch nicht Sehens, gibt uns Gott hier im Abendmahl einen Ort, an dem wir seinen Leib sehen können. Und seinen Leib in doppelter Weise. Ich sehe seinen Leib auf Erden, wenn ich alle die sehe, die mit mir an Jesus glauben. Die Gemeinde Jesu ist sein Leib. Und ich sehe seinen Leib, der Oblate, ich sehe ihn nicht nur, ich darf ihn sogar schmecken, ich darf ihn fühlen, ich darf ihn mit meinen Sinnen wahrnehmen, für dich gegeben oder beim Blut, für dich vergossen. Nein, es ist kein direkter, unmittelbarer Sichtkontakt, aber der Herr zeigt sich, und ist doch verborgen, beides zugleich. Er zeigt sich in meinen Mitchristen, ich glaube nicht alleine, und er zeigt sich in den bescheidenen Gaben auf dem Altar. Und immer wieder mal ereilt es mich besonders beim Abendmahl, dass ich berührt werde und einfach tief dankbar und froh bin. Da kommt ein Stückchen Freude auf, dass ich angesehen bin, dass ich wertgeschätzt, geliebt bin und dass ich ihn einmal sehen werde. Unvergesslich bleibt mir ein Wort, das mir mal beim Abendmahl zugesagt worden ist. Ich fühlte mich damals absolut mistig, sage ich mal, richtig schlecht. Und dann sagte derjenige, der das Abendmahl austeilte, deine Unzulänglichkeit, also dein Nichtgenügen, ist deine beste Eignung. Wenn du also gerade das Gefühl hast, boah, ich, ja, du. Das sind also die drei Augenblicke, wo wir Jesus schon heute sehen können. Ein Kreuz, ein stilles, unsichtbares Gespräch in seinem Namen und die Gemeinschaft von Weggefährten, die Brot und Wein Jesu teilen. Und so lade ich euch ein. Wenn ihr wollt, in diesem Sinne wollt, ich lade euch ein, zu einem Augenblick Jesus zu sehen und sogar Jesus zu schmecken. Amen.